in der Offenbarung. Das ist ja eine Trostschrift. Damals brach über diese kleinasiatischen Gemeinden die schlimmste Christenverfolgung herein, die viel schlimmer war als die vom Nero. Domitian, ein Wüstling, hässliches Aussehen, wie man sich nur denkt, an der Kaiser in Rom, der sich den tollsten Tempel in Ephesus bauen ließ, hat die Christen gejagt und er hat die Idee gehabt, wenn man nur die Führer wegnimmt, dann kann man die Christen rasch auslöschen. Man hat dann Johannes ins KZ nach Patmos geschickt. Und da hat Johannes diese wunderbare Schau, diesen Blick. Wovon lebt die Jesusgemeinde? Dass der Thron von Jesus unverrückt steht. Der Herr aller Herren, der König aller Könige. Da kann man die menschlichen Führer wegnehmen. Die Gemeinde lebt mit Jesus, ihrem Herrn. Und da kann der Feind noch so wüten und mit den grausamsten Verfolgungsmethoden versuchen, die Gemeinde von Jesus auszulöschen. Wird ihm nicht gelingen, wenn sie weiß, was ihre Stärke ist. Was ist die Stärke einer Gemeinde? Da steht da in den Sendschreiben, du hast meinen Namen behalten, den Jesus-Namen. Jesu Name nie verklinget. Jesu Name leuchtet helle. Wissen Sie, wo das Lied zum ersten Mal gesungen wurde? 1944 im KZ Grini, da haben es junge Norweger gesungen, die dieser Nacht von deutschen Soldaten erschossen wurden. Das Wichtigste, der Jesusname, muss leuchten, der Jesusname muss in die Welt hineinstrahlen. Das ist die große Hoffnung und Zuversicht. Und dann das andere, steht auch dabei, und du hast mein Wort bewahrt. Das Wort Gottes bewahren in einem feinen und aufrichtigen Herzen. Das ist so wunderbar, dann ist eine Gemeinde unüberwindbar. Auch in all den feindlichen Kämpfen, in die sie hineingezogen ist in dieser Welt. Jetzt möchte ich zu diesem Wort kommen. Das Erste, was ich unterstreichen will, steckt ja natürlich viel mehr drin. Ich möchte nur das eine zunächst mal rausgreifen. Eine gewaltige, große Zukunft liegt vor uns. In den letzten Jahren, Sie kennen das, da hat man das immer mies gemacht. Und man hat das schon gleich mit der Wortwahl gezeigt und hat gesagt, wir sollten nicht auf den Himmel schielen. Ja, was, schielen ist überhaupt nie gut. Sonst müssen Sie Optiker gehen, aus dem Augenarzt. Aber wissen Sie, wir sollen nicht auf den Himmel schielen. Und da wurde behauptet, das würde uns der täglichen Aufgaben entziehen, dass wir unsere Pflichten hier in dieser Welt nicht mehr erfüllen können. Wissen Sie, woher diese verrückte Idee stammt? Sie stammt von Ludwig Feuerbach, die stammt von den Marxisten, die das immer den Christen vorgeworfen haben, die gesagt haben, lasst uns nicht Kandidaten des Jenseits sein, sondern Studenten des Diesseits, lasst uns diese Aufgaben widmen. Also ganz merkwürdig, Sie können diese schweren Belastungen Ihres Lebens nur wirklich tapfer und mutig durchstehen, wenn Sie eine große Hoffnung Ihres Lebens haben. Ein koreanischer Freund von mir, der die chinesische Ehrenbürgerschaft hat, das haben nur 5 Leute in der Welt, der Vater Präsident Bush zum Beispiel, und der hat damals in der großen Hungersnot in Nordkorea Lastwagen von China aus hineingeschickt in das Land und hat mit den Gouverneuren gesagt, ich verteile die Lebensmittel erst, wenn ich vorher evangelisieren darf. Das hat er gemacht. Und er ist dann in Pyongyang zum Tod verurteilt worden und saß da viele Wochen im Gefängnis. Und dann hat er auf ein Papier niedergeschrieben und sagt, das war für die kommunistischen Verhöroffiziere erschütternd. Ich habe geschrieben, ihr könnt meinen Leib töten. Ich weiß, dass ich in dem Augenblick bei Jesus sein werde in der Herrlichkeit. Ihr dürft meinen Leib nehmen, an der Anatomie noch den Studenten als Lehrstück geben, aber ich weiß, dass ich bei Jesus bin. Da hat er ihm beschrieben, was die Hoffnung der Christen ist. Und er sagte später, das war einer der Gründe, neben der Fürsprache des amerikanischen Präsidenten und des Generalsekretärs der UNO, dass er freigekommen ist. Das hat die Kommunisten plötzlich erschüttert. Den können wir gar nicht strafen. Der hat eine so gewaltige Hoffnung. Die Hoffnung ist der Sauerstoff des Lebens. Und wenn ich in den großen Belastungen meines Lebens bin, was ist denn die Hoffnung? Dass ich einmal ganz nah bei Gott sein darf, dass ich Jesus sehen darf in der Herrlichkeit, wie es dort heißt, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Wir singen das so gerne im Lied, geh aus, mein Herz suche fort. Ach, wäre ich da, ach, stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. Wenn einer von uns heute abgerufen wird, für den Betroffenen ist das Schönste, was ihm passieren kann, wenn er bereit ist. Für die Zurückbleibenden ist es schwierig, die müssen nur die Beerdigung ausrichten und da bleibt die Lücke. Aber es gibt doch für ihr Leben keine größere Beförderung, als dass sie heim dürfen zur Herrlichkeit. Machen Sie das jeden Tag bewusst. Aber wir wollen hier jede Stunde ausnutzen, wo uns der Herr noch braucht. Und das macht uns mutig und unerschüttert, auch die Belastungen zu ertragen, die uns in unserem Leben gesetzt sind, auch in einer Leidenszeit. Wie schwer ist das oft in der schweren Krankheitszeit? Denn das ist wunderbar, dass das, was einmal in der Ewigkeit passiert, heute schon stückweise passiert, dass Gott mitten unter uns wohnt. Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm du zu uns, wohne in unserer Mitte. Und das erleben wir oft, wenn wir uns wieder konzentrieren auf die Gegenwart unseres Herrn, wie das wunderbar geschehen kann. In Afghanistan gibt's ja öffentlich keine christliche Gemeinde. Aber da war vor 60 Jahren ein junger Kerl, 14 Jahre alt, Zia Notrat. Er war blind von Geburt an. Ein genial begabter Kerl. Und er hat mit dem Radio, mit dem kleinen Radio Rundfunksendungen gehört, damals von der Stimme von Addis Abeba, lutherische Stimme von Addis Abeba, und ist darüber in Kabul zu einem Jesusjünger geworden. Er hat als Blinder Jura studiert, ganz besonders die Scharia, und er wollte damit den Jesusjüngern in Afghanistan helfen, dass sie auch als Christen ihre Rechte haben und kämpfen können. Er war sprachbegabt, er hat Hebräisch gelernt, er hat die Bibel in die Dari-Sprache übersetzt, in die Urdu-Sprache, hat über seine Kinderbibel herausgegeben. Und dann passierte es damals in dem Krieg, den die Russen dort geführt haben, dass als einer der ersten Zia Notrat gepackt wurde. Er, der Blinde, der aber so eine große Ausstrahlung hatte. Und wenn man heute mit Christen in Afghanistan redet, ist das so wunderbar, wie sie erzählen, wenn der Zia Notrat da war, da war ein Stück der ewigen Herrlichkeit schon da. Diese Herrlichkeit, die ausgestrahlt hat. Einer erzählte im Gefängnis, wo es so furchtbar kalt war, da hat er sein Jackett ausgezogen und dem frierenden Mitgefangenen gegeben. Er legte sie auf den kalten Zementboden und wurde nicht krank. Bis ihn schließlich 1988 eine radikale Islamistengruppe ermordet hat. Was ist das, wenn das in dieser Welt Christus schon schenkt, diese Geborgenheit in ihm? Haben Sie diese Geborgenheit, die Ihnen der Herr heute schon schenken will, die wir einmal in der Ewigkeit vollkommen haben? Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Dafür beten wir, dass die Trauernden dort in Chos jetzt erleben und die ganzen Geschlagenen in der verfolgten Gemeinde. Das ist so wunderbar, wenn man das hört von diesen Leuten, wie sie das erleben und auch erfahren. Ich bin ganz nah bei Jesus. Wir hören es jetzt immer wieder von den Märtyrern, die in China oft 23 Jahre im Straflager waren und die sagen, es war die reichste Zeit meines Lebens, trotz all der furchtbaren Schikane. Aber so nah war ich nie bei Jesus, so nah war ich nie geborgen wie dort. Und wir erleben das oft in schweren Krankenzeiten. Dafür wollen wir beten und einstehen. Herr, mach das hier schon wahr, was wir dann einmal in der Herrlichkeit vollkommen erleben dürfen. Dieser Zeit leiden sind nicht wert der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Und wir wissen, in dieser Welt haben wir Angst. Aber darin sind wir getröstet, dass Jesus diese Welt überwunden hat. Jetzt steht noch was anderes, es steht viel mehr noch drin, aber ich will das nur unterstreichen, alles wird neu. Ja, das wollen wir so gern als Christen, Leute. Geht's nicht auch so Ihnen? Ich wollte auch so viel neu machen. Ich wollte das Leben von Menschen verändern. Ich wollte die Ungerechtigkeit der Welt abschaffen. Ich wollte die Korruption ausrotten. Ich wollte die Krankheit besiegen. Bin so viel in den Elendsgebieten der Welt gegeben. Ach, wissen Sie, da bricht einem das Herz und dass wir so wenig machen können. Wann endlich wird denn das kommen, dass wir etwas machen können, etwas erreichen können? Natürlich, wir wollten AIDS abschaffen und die Armut besiegen, aber wie machen wir denn das? Beim nächsten Obdachlosen 100 Euro gäbe, die verdrinkt er, und dann am nächsten Lidl. Das Problem, wie machen wir es denn? Wie schaffen wir denn wirklich die Not an der Wurzel ab? Das ist das Problem bei der Armut. Wie kriegen wir denn das hin? Alles neu, das ist der große Traum. Und alle großen Ideologen durch die Jahrhunderte, die hatten große Pläne der Weltveränderung. Hatten sie immer beeindruckt, wie die Marxisten sagten, wir machen eine neue Welt. Und da war es Blut und Tränen. Und Millionen Tote. Und die Korruption hat wieder gesiegt. Und da waren wieder die Reichen oben dran. Und die anderen ausgesaugt haben. Das ist Not, die Not dieser Welt. Da sollen wir gar nichts mehr tun. Nein, wie machen wir denn das neu? Das ist eine wunderbare Verheißung. Ich mache alles neu. Weiß, das ist auch in der Geschichte der Christenheit oft zu menschlichen Programmen zugrunde gelegt worden. Wir machen das schon, wir schaffen das. Erinnere mich noch, wie in den Studentenunruhen einer der Führer damals sagte in einem Fernsehinterview, wir können eine neue Welt schaffen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Der Mensch muss bloß seinen Verstand, seine Vernunft transformieren. Und da fragte ihn der Interviewpartner, aber der Mensch ist doch sündig. Und er sagt, nein, der Mensch ist nicht sündig. Der Mensch ist gut, er kann das. Er muss bloß wollen. Und auch diese ganzen Impulse der Revolution sind versandet. In neuem Unrecht und in neuer Gewalt. Aber Jesus sagt, ich mache alles neu. Ja, erst in der Ewigkeit. Nein, das macht er heute schon. Und ich wollte Ihnen mal sagen, was in den 250 Jahren der Weltmission geschehen ist. Kwame Nkrumah, der große Despot von Westafrika, selbst der hat einmal öffentlich eingeräumt, dass es Schulbildung in Afrika gibt, das ist nur der Mission zu verdanken. Das war von Anfang an das Krankenhauswesen, die Betreuung der Aussätzigen, bis hin sogar zum Handel, haben die ersten Missionskaufleute eingerichtet, die in der Vollmacht von Jesus hinausgezogen sind in der Welt und gearbeitet haben. Aber das Entscheidende war, dass das Neue erst kommt durch veränderte Menschen, die Jesus neu gemacht hat, die selber heil geworden sind vom Rassenstolz, die frei geworden sind von der Korruption und die ihr Leben selber hergegeben haben. Das ist so wunderbar. Wir erleben gerade eine so gewaltige Erweckung, wie man sie noch nie erlebt hat, im Südwesten Äthiopiens. Es geht nun schon einige Jahre. Dort sind Nomadenstämme. Und selbst die Regierungsbeamten sind noch nie dort in den Südwesten hinuntergegangen, weil man weiß, die Gucci's, die haben angedroht, jeder Fremde, der zu uns kommt, der wird aufgeschlitzt, dem wird alles abgeschnitten, was man abschneiden kann. Und da war es ein deutsches Missionsehepaar, die dort hineingegangen sind und haben von Jesus verkündet. Und auf einmal ist der Stamm der Gucci's erneuert worden. Und heute erleben sie eine Veränderung an Haupt und Gliedern, weil wenn der Geist Gottes im Menschenherzen wirkt, dann Liebe, Freude, Friede, Geduld, das kommt aus einem Menschenherzen heraus. Noch vor Jahren war eine große Unruhe, da war der Stamm der Podi über einen Stamm im Südwesten hergefallen, wo es schon Christen gab, die waren erst ein paar Jahre Christen gewesen, haben 1500 Frauen und Kinder niedergemacht. Die Christen waren verzweifelt. Sie wussten, wir dürfen nicht zurückschlagen, und dann sammeln sie jeden Abend zum Gebet. Herr, du kannst da unten eine Lösung schenken. Und nach Monaten kamen die Boten der Podi. Schickt uns die Boten des Friedens. Und die ersten Evangelisten sind hinübergegangen. Heute sind Tausende da drüben Christen geworden. Und das Land ist verändert, erneuert. Frieden ist angebracht, weil Jesus das heute schon tut, was er einmal in der Herrlichkeit in der neuen Welt vollendet tut. Und ohne Jesus können wir nichts tun, unser ganzes Tun umsonst. Und das ist die Mitte der Veränderung, die Botschaft des Evangeliums. Und mit dem fangen wir an. weil dort die Herzen bekehrt werden. Wir haben Mitarbeiter unter den Mursi, das sind die, wo die großen Tellerlippen drin haben, die da heute Nacht herumlaufen, nur die Kalaschen, die Kopf hängt über ihrem Körper, weil sie so gnadenlos als Viehdiebe die Menschen niederschießen. Und dort sammeln sich heute Morgen in einem dreistündigen Gottesdienst die Jesusleute. Und ihr Leben ist neu geworden und sie haben das gelernt, was das Gesetz von Christus ist. Ich mache alles neu. Wissen Sie, wenn Sie in Ihrer Bekanntschaft eine zerbrechende Ehe haben, wo man sich bloß noch böse Worte in den Kopf nimmt, wirft, die wunderbarste Therapie macht Jesus, indem er neue Herzen schafft und Familien von Grund auf erneuert. Wenn Sie junge Leute haben, die mit dem Leben nicht mehr fertig werden, die vielleicht bei den Neonazis gelernt sind, wissen Sie, dass Jesus heilen kann, zurechtbringen kann, wo er zur Buße und zur Umkehr führt. Das ist so wunderbar in diesen Tagen. Ich mache alles neu. Eine große Verheißung für uns in diesen Tagen, dass wir mit ihm rechnen können. Und das Letzte, was ich nur herausgreifen will aus dem vielen, was hier drin steht. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Welche Worte? Wer überwindet, was ist denn überwindet? Wer sich nicht versuchen lässt, wer sich nicht hineinreißen lässt in diesen Zeitgeist unserer Tage, wer nicht gemeinsame Sache macht mit den Teufelsmächten, wer überwindet, wer drüber kommt, wer die Versuchungen ablehnen kann. Und dann steht es ja ganz massiv da. Da steht von den Ungläubigen, das ist ja wahr, ich muss meinen Zweifel weglegen. Sonst bleibe ich unter dem Fluch Gottes und fasse seine segnende und versöhnende Hand nicht. Die Frevler, die Unzüchtigen, ach, was ist das heute für eine Not, wie lähmt das uns. Ich treffe zurzeit viele Christen, die sagen, du, wir wollen nicht mehr von der Sünde reden. Sie können in viele Gottesdienste gehen. Ich habe mich gefreut, dass hier so klar, auch in diesem Gottesdienst, von der Sünde geredet wird. Das größte Problem, das Sie in Ihrem Christenleben haben, ist die Macht der Sünde. Und Sie haben so schön auch hier in Ihrer Liturgie, dass wir in Gedanken, Worten und Taten schuldig geworden sind, seine Gebote missachtet, der Lieblosigkeit Raum gegeben, uns dir verschlossen haben, dich und unsere Nächsten vergessen haben, dein Zeugnis oft schuldig geblieben, unser Versagen schmerzt uns, das ist so schlimm, dass wir ihn verloren haben, und da heißt das, dass wir uns abwenden. Da lasse ich dieser Tage in einer christlichen Zeitschrift das Wort Bekehrung sei heute verbraucht. Das war vom ersten Tag an verbraucht. Das war das Wort, das Jesus am allermeisten in den Mund genommen hat. Ihr müsst umkehren, Buße tun. Da heißt es eigentlich im Hebräischen, Schuf, umkehren, das Steuer umreißen. Das heißt, vom einen weg zum anderen ja, das Heil ergreifen und das Böse loslassen. Vor ein paar Tagen sagte eine ausländische Christin zu mir, in meinem Leben war so viel Sünde. Ich muss jetzt mit der ganzen Leidenschaft das Heil in Jesus packen, sonst werde ich hinweggeschleudert und gehe unter. Das steht wirklich da. Es gibt ein Gericht und es gibt ein Verlorensein. Und darum ist das in der Christenheit so wichtig, dass wir das wieder eifrig ergreifen. Wir haben ja so auch erschütternd teilgenommen an diesen schrecklichen Geschehnissen in Haiti. Wie furchtbar das war. Dieses Erdbeben, und ich habe dann oft gehört, wie Gott das zulassen kann. Ach, so dumm können nur Leute reden, die die Offenbarung nicht kennen. Da kommen doch ganz andere Gerichte über diese Welt. Nur wir dürfen uns mit drunter stellen. Und was mich wundert bei den vielen Nachrichten, die ich gehört habe, auch aus der BBC gesehen habe im Fernsehen, wie die Christen in Haiti, es sind dort sehr viele Christen, alle herauskamen und sagten, ich möchte Buße tun. Ich möchte ganz anders und eifriger die Gnade Jesu ergreifen in meinem Leben. Ich möchte das Wunder der Gnade fassen, das mir angeboten wird. Und das brauche ich. Leute, die tagelang begraben waren unter den Trümmern, die sagen, das ist ein Wunder. Und jetzt erst recht leben. Und dann hören wir die Nachrichten, dass ganz viele Ungläubige durch diese Gerichtsereignisse zum Glauben an das Heil in Jesus gekommen sind und die Gemeinden ganz viele neue Gäste hat. Achten Sie einmal in der Zukunft auf diese Berichte, da Menschen noch gemerkt haben, dass das uns zur Buße treibt. Wir leben in einer sehr unsicheren Welt, eine Welt, die vergeht, die keine Zukunft hat, eine Welt, die nie paradiesisch sein wird, eine Welt, die immer leidet an der großen Gottferne und die vergeht. Aber das ist so wunderbar, dass wir es heute in dieser Welt erleben dürfen, die Gnade Gottes, die wir fassen dürfen, die wir greifen dürfen. Ich war am letzten Sonntag bei einer Konfirmation und da hat mich gefreut, wie diese jungen Mädchen und jungen Burschen das sagen: Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig, mach mich, o Jesu, ewig sein. Nein, man sagt es heute nimmer. Aber wir wollen es doch behalten und für unser Leben noch einmal sagen, das brauche ich, dieses Wissen, dass er mich trägt und dass er mich hält und ich will sein Heil nicht verlieren. Da steht so schön da, dass wir an diesen Quellen lebendigen Wassers trinken dürfen. In der Ewigkeit, da will ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewig nur mit Jesus sprechen. Aber dass diese Lebensquellen heute schon da sind, das ist genau da, wo man Sünde ablegen darf. Ich kann keinen Tag mehr vorstellen. Und dieses Wunderbare, die Befreiung. Und dass wir das anbieten, im Spiegel stand vor 3 Wochen der Satz: Noch nie hat eine Generation so unter ihrer Schuld gelitten, wie die gegenwärtige Generation, die lebt. Und niemand spricht mehr vom Ernst der Sünde und vom Elend der Sünde und der Hölle, die wir uns selber bereiten. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, die alleraktuellste Botschaft. Ob die Worte uns altmodisch und abgegriffen vorkommen, das soll doch keine Rolle spielen. So war es zu aller Zeit schon. Kein wollte nichts wissen von seiner Schuld. So, meines Bruders Hüter sein, was redest du, was fragst du mich? Bei der Bluten seinen Händen. Die Methode kennen wir. Sondern dass ich mich an Lebensbächen stärke. Was sind denn diese Lebensbächen? Von denen hat Jesus gesprochen. Wer an mich glaubt, du darfst an Jesus glauben, von des Leibes und Ströme lebendigen Wasser. Was ist denn das? Das redete er von dem Heiligen Geist. Der kommt dort, wenn du an Jesus glaubst. Ströme. Ich liebe die Lahn, auch wie sie bei Weilburg durchs Tunnel geht, aber das ist kein Strom, das ist ein Fluss. Wissen Sie, was ein Strom ist? Der Nil, der Rio de la Plata, der Amazonas, dass aus ihrem Leben solch ein Strom Heiligen Geistes fließt. Wirken Gottes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, ein erneuertes Leben, das er schenkt. Und das hat Jesus heute schon versprochen, weil er heute bei seiner Gemeinde ist, bei seiner schwachen, kleinen, oft umkämpften Gemeinde, aber ist da. Und darum ist sie unüberwindlich, wo sie Jesus hat und sein Wort bewahrt. Amen.